Ich tue, was ich tue, und du tust, was du tust. Ich bin nicht auf dieser Welt, um nach deinen Erwartungen zu leben, und du bist nicht auf dieser Welt, um nach den meinen zu leben. Du bist du und ich bin ich, und wenn wir uns zufällig finden, wunderbar. Wenn nicht, kann man auch nichts machen.
Guten Tag und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe unseres Drops-Podcastes Drops Online. Heute sitze ich hier gemeinsam mit Herrn Helmers und Herrn Zippel, auch bekannt als Noah, unserem Praktikanten. Und wir möchten heute gerne über das Thema Co-Abhängigkeit sprechen. Dafür haben wir uns Ulrich Helmers eingeladen, Sozialtherapeut und Suchtberater. Herr Helmers, wollen Sie sich vielleicht ganz kurz vorstellen und sagen, wer Sie sind?
Ja, guten Tag. Mein Name ist Ulrich Helmers. Ich arbeite als Suchtberater in der Suchtberatungs- und Behandlungsstelle Wurzner Straße in Leipzig. Das seit inzwischen 19 Jahren. Bin vom Grundberuf Sozialarbeiter, Sozialpädagoge und habe eben für diese Arbeit auch eine suchttherapeutische Ausbildung gemacht. Und zur Einrichtung vielleicht gleich: Wir sind eine Beratungsstelle für Menschen, unabhängig vom Suchtmittel, für alle Betroffene, aber eben auch für ihre Angehörigen, von denen wir auch immer mal wieder Leute beraten.
Okay, vielen Dank. Jetzt sitzt gerade noch neben mir Noah. Noah, magst du auch noch mal ganz kurz Hallo sagen für unsere Zuhörenden?
Ja, hallo.
Du bist ja jetzt mittlerweile.
Einige kennen mich vielleicht schon. Mein Name ist Noah Zippel. Ich studiere im Studiengang Soziale Arbeit, Sozialpädagogik. Bin aktuell im Praxissemester und absolviere dieses in der Drops.
Ja, du bist ja mittlerweile schon ein richtiger alter Hase hier im Podcast-Game, würde ich fast sagen. Kein Praktikant vorher hat so viele Podcast-Folgen mit mir zusammen aufgenommen. Sehr fleißig. Freut mich auf jeden Fall, dass du heute wieder mit dabei bist, Noah.
Danke,
ja, Herr Helmers. Ja. Herr Helmers, Sie haben gerade schon ein bisschen angedeutet, dass Sie als Berater tätig sind, also in einer gleichen Tätigkeit, das wir jetzt hier in der Drops auch machen. Kann man sich das eins zu eins so vorstellen, wie es bei uns in Halle stattfindet, oder gibt es irgendwie spezielle Dinge, die Sie vielleicht nochmal an Ihrer Beratungsstelle hervorheben möchten, was dazu noch sagen möchten, dass die Zuhörenden vielleicht wissen, was für eine Beratungsstelle sind Sie denn eigentlich, die St. Georg?
Also wir gehören zu einem Verbund von mehreren Beratungsstellen, die so auf das Stadtgebiet Leipzigs verteilt sind. Und wir sind drei Suchtberaterinnen, Suchtberater, eine Verwaltungsmitarbeiterin, eine relativ kleine Einrichtung. Und wir machen tatsächlich nahezu ausschließlich Beratungen. Wir führen keine ambulante Reha durch, wie andere Beratungsstellen das teilweise in Leipzig machen. Wir haben uns ein bisschen spezialisiert auf ein paar andere Sachen wie Entspannungstraining oder Gehirnjogging macht meine Kollegin mit einigen Klienten, also so ein kleines Hirnleistungstraining. Und ein Angebot, was wir noch durchführen, ist das sogenannte KISS-Training. Das heißt, da geht es um die Kompetenz im selbstbestimmten Substanzkonsum. Also die Frage, wie kann ich mit meinem Konsum auch zufrieden werden? Da gibt es immer wieder Leute, die das auch tatsächlich lernen können.
Jetzt treffen wir uns ja heute hier wegen des Themas der Co-Abhängigkeit. Und wir möchten Sie gerne dazu befragen, was genau verstehen, also können die Zuhörenden des Podcasts denn überhaupt unter Co-Abhängigkeit verstehen? Was bedeutet das?
Also ich habe tatsächlich im Internet auch mal gesucht, was gibt es denn an wissenschaftlichen Definitionen dafür. Aber das ist alles nicht ganz so eindeutig. Ich formuliere es also gerne in meinen eigenen Worten. Ich erlebe Co-Abhängigkeit, das, was Klientinnen und Klienten mir berichten, wenn sie Angehörige sind, erlebe ich als einen Veränderungsprozess, den die durchmachen, in ihrem Denken und im Verhalten. Und das, Also wenn Sie also im weitesten Sinne mit jemandem zusammenleben, der sich im Prozess einer Abhängigkeitsentwicklung befindet. Und diese Veränderungen im Denken und Verhalten, die entwickeln sich wirklich parallel zu der Abhängigkeitserkrankung der Betroffenen. Für mich so das Merkmal bei einer Abhängigkeitsentwicklung ist ganz wichtig, dass die Leute, die eine Abhängigkeit entwickeln, dass denen ihr eigenes Suchtmittel immer wichtiger wird und immer wichtiger und immer wichtiger, irgendwann wichtiger ist als alles andere. Und bei der Co-Abhängigkeit, deswegen finde ich diesen Begriff auch sehr passend, da entsteht parallel ein ähnliches Ding, dass die Leute, also dass den Leuten der Suchtmittelkonsum des Betroffenen ebenfalls immer wichtiger wird, aber das Ziel ist, also dass der Betroffene gar nicht mehr konsumiert oder eben nur noch, ich sag mal, gesellschaftlich adäquat angemessen konsumiert. Und das ist quasi eine Parallelentwicklung, die offiziell nicht als Krankheit anerkannt wird, aber ich würde schon sagen, so auch Merkmale einer Erkrankung hat.
Merkmale einer Erkrankung in dem Sinne, dass ein Leidensdruck entsteht, oder
Oh
wie
ja.
definieren Sie das?
Ja, vor allem Leidensdruck, weil alles, was die Betroffenen, nee, Quatsch, die Angehörigen tun, damit der Betroffene nicht mehr konsumiert oder weniger konsumiert, führt im Endeffekt zu nichts, beziehungsweise nur dazu, dass er mehr konsumiert. Also im Grunde zu dem Gegenteil von dem, was sie eigentlich erreichen wollen. Und sie erleben sich irgendwann als sehr ohnmächtig. Und tatsächlich entwickeln sie häufig auch Krankheiten, die sich so aus einem Ohnmachtserleben entwickeln können. Und deswegen würde ich sagen, das ist schon ein ähnlicher Krankheitsverlauf auch.
Welche Krankheiten können dann an der Stelle dort entstehen? Können Sie da vielleicht noch etwas näher drauf eingehen?
Also ja, es ist vor allem psychosomatisch und auch psychisch, also all die Krankheiten, die so aus einem Ohnmachtserleben, aus einer Hilflosigkeit entstehen können, das fängt an bei Schlafstörungen, Depressionen, Angststörungen, konkret Magen-Darm-Beschwerden, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen. Also im Grunde viele psychosomatische, auch körperliche Reaktionen, aber eben tatsächlich bis hin zu manifestierten seelischen Erkrankungen, die, soweit ich das weiß, ich habe es gerade noch mal geguckt, aber konkret jetzt keine Zahl gefunden, aber soweit ich weiß, eben tatsächlich auch am Ende zu einer erhöhten Selbstmordgefahr führen können.
Okay.
Also soweit geht das auch bei den Angehörigen.
Jetzt müssen wir davon ausgehen, dass diesen Podcast auch Angehörige hören, möglicherweise Menschen, die sich selber auch gerade vielleicht an der Schwelle zu einer Co-Abhängigkeit oder sich schon in einer Co-Abhängigkeit befinden. Welche Anzeichen könnte man denn benennen, um sich da ein bisschen einsortieren zu können als Angehöriger, denen potenziell da eine Co-Abhängigkeit passieren könnte aufgrund der Situation, in der sich die Person befindet.
Da würde ich gerne mal damit einsteigen, wie sich das überhaupt entwickelt. Warum wird eigentlich jemand überhaupt co-abhängig? Dann erklärt sich das fast von selber. Also so was ich immer so von Angehörigen mitkriege, ist, eigentlich geht es darum, jemand in meinem Umfeld ist mir wichtig und der hat eine Bedeutung für mich und ich möchte, dass es dem gut geht. Das ist so zwischen Menschen eigentlich eine ganz normale Geschichte. Und dann verhält sich dieser andere Mensch aber so, dass es eben nicht gut wird, ihm nicht gut geht. Und ich fange an, mir Sorgen zu machen. Und versuche irgendwie darauf hinzuwirken, dass er sein Verhalten verändert. Und genau das tut er aber nicht. Weil, dass er das nicht kann, sein Verhalten verändern, das ist seine Erkrankung. Und wenn also die Person jemand wäre, der nicht so eine große Bedeutung für mich hätte, dann würde ich genau an der Stelle, wo ich merke, Mensch, ich kann machen, was ich will, aber der verändert sein Verhalten überhaupt nicht, da würde ich sagen, okay, komm, lass gut sein, mach dein Ding, ich mach mein Ding. Doch weil der mir eben so wichtig ist, deswegen bemühe ich mich noch mehr darum, dass der sein Verhalten verändert und dass es irgendwie gut wird. Und das gelingt mir aber nicht. Ich persönlich glaube, dass da ein Schamgefühl eine große Rolle spielt bei dem, wie es dann weitergeht. Also Es gelingt mir nicht, ich fühle mich ohnmächtig, hilflos. Und was mir nicht gelingt, beziehungsweise was ich erlebe, ist ja, dass wenn der Betroffene eben konsumiert, dann so, dass es eben auch anderen auffällt, dass mir auffällt, Mensch, das ist zu viel. Und dann werde ich auch darauf angesprochen, Mensch, dein Mann, der hat gestern war ganz schön viel getrunken. Und das ist mir peinlich. Also ich beginne mich zu schämen. Und also ich glaube, dass dieses Schamgefühl wirklich wesentlich zu der Co-Abhängigkeitsentwicklung dazu beiträgt, weil ich kenne nur zwei Möglichkeiten, wie wir Menschen mit Scham umgehen können. Und die eine ist eben, ich versuche das, wofür ich mich schäme, wegzumachen. Ich verleugne das, ich vertusche das, ich verstecke es, ich muss Notlügen gebrauchen. Oder ich spreche frei aus, wofür ich mich schäme. Und das ist schwer, das muss man tatsächlich können. Und viele Menschen können das nicht so gut. Und deswegen fangen die Menschen an zu verstecken, wofür sie sich schämen. Und dann, also genau an der Stelle, wo mir jemand sagt, Mensch, dein Mann hat gestern mal viel getrunken, werde ich sagen, ach, na ja, dem geht's auch im Moment nicht so gut und ach, so viel war das ja gar nicht. Also im Grunde tatsächlich teilweise ähnliche Antworten, wie die Betroffenen selber auch bringen.
Also sagen Sie quasi, dass die Scham und das Verstecken oder auch das Verharmlosen des Konsums meines mir wichtigen Menschen, dass das ein Teil der Co-Abhängigkeit ist?
Ja. Ja, also ich erlebe das in Gesprächen ganz stark, dass diese Scham auf Seiten der Betroffenen, aber eben vor allem auch auf Seiten der Angehörigen eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielt, ganz wichtig ist. Ja, weil das so ein ganz böses Gefühl ist und wenn ich damit nicht gut umgehen kann, dann werde ich mich immer schlechter fühlen. Und ja, tatsächlich, weil ich dann, was weiß ich, also Angehörige beginnen dann irgendwann Verantwortung für den Betroffenen zu übernehmen, was weiß ich, wenn der Betroffene eben, also wenn es um Alkohol geht, zu viel getrunken hat, nächsten Tag nicht zur Arbeit gehen kann. Also normalerweise würde man ja sagen, na gut, dann ruf mal deinen Arbeitgeber an und sag, dass du nicht kommen kannst. Aber wenn ich eine Co-Abhängigkeit entwickle, dann werde ich, weil der Betroffene ja noch so stark angetrunken ist und ich nicht möchte, dass der da seinen Arbeitgeber lallend anruft, dann möchte ich, also dann rufe ich für den an, und muss natürlich irgendeine Notlüge benutzen, warum er nicht kommen kann. Und dann, das ist ungefähr die Stelle, an der ich mich ja auch für mich selber schäme, weil ich da mitmache.
Also würden Sie sagen, es gibt so einen gewissen Kipppunkt in einer co-abhängigen Beziehung? Oder woran kann man, gibt es einen Anhaltspunkt, an dem man das ganz klar festmachen würde?
Also es ist nicht so konkret, also so ich gucke zu und dann ist hier der Punkt zu sehen, wo es kippt, sondern das ist so eine ganz, ganz schleichende Entwicklung, im Grunde ja wie bei einer Abhängigkeit auch, wo ich irgendwann im Nachhinein feststellen kann, okay, guck mal, jetzt ist es soweit. Also in dem Maße, in dem Co-Abhängige die Verantwortung für den Betroffenen übernehmen, geben sie aber die Verantwortung für sich selber auch ab. Übernehmen die immer weniger. Und ich denke, wenn man das dann feststellen kann, dann also kann man schon sagen, okay, da ist was gekippt.
Jetzt könnte man natürlich provokativ sagen, ja, wenn es hilft, dann ist ja gut. Aber Sie haben ja schon eingangs gesagt, es verlängert halt irgendwo den Prozess des suchtkranken Menschen. Und können Sie da vielleicht nochmal drauf eingehen, warum dieses Verhalten die Sucht des anderen, den ich ja eigentlich helfen möchte, verlängert und möglicherweise sogar verschlechtert?
Wenn ich selber eine Abhängigkeit entwickle, dann bin ich der Einzige, der diese Krankheit irgendwie bewältigen kann. Ich brauche zwar Unterstützung, aber trotzdem muss ich die Verantwortung dafür tragen, dass es mir gut geht. Wenn ich dann aber in meinem Umfeld jemanden habe, der meint, für mich die Verantwortung übernehmen zu müssen, dass es mir gut geht, dann werde ich die Verantwortung ja selber nicht übernehmen. Und das heißt, ich brauche da nichts machen dafür, dass es mir gut geht. Also ich brauche meinen Arbeitgeber nicht anrufen. Wenn meine Frau, ich habe einen Führerschein verloren infolge meines Alkoholkonsums und meine Frau fährt mich dann immer zur Arbeit. Ja, und ich muss dann eben nicht mit öffentlichen fahren. All solche Dinge, die tragen ja dazu bei, dass ich in den Folgen quasi, dass die Folgen meines Verhaltens, meines Konsumverhaltens, dass die abgemildert werden und ich also keine Konsequenz erlebe. Wobei ich mit Konsequenz nicht Strafe meine, weil ich Strafe für ein falsches Konzept halte, sondern also wenn ich mich in irgendeiner Weise verhalte, wird eine bestimmte Reaktion darauf erfolgen. Und normalerweise, wenn ich eben nicht, also ja, meinen Führerschein verloren habe, na, dann muss ich ja halt zusehen, dass ich früher aufstehe und mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Das wäre so die logische Folge davon. Aber wenn jemand anderes da Verantwortung für mich übernimmt, spüre ich diese Folge gar nicht. Und dann ist es ja gar nicht so schlimm, dass ich einen Führerschein verloren habe. Ja, also es gibt dann im weitesten Sinne gar keinen Grund, warum ich mein Konsumverhalten verändern sollte, weil es läuft ja alles weiter.
Und diese Erläuterung und Argumentation kann ja auch ein Stück weit dabei helfen, dass die Menschen, die uns gerade zuhören und sich vielleicht in solchen Mustern befinden, ein bisschen den Druck, dass er ein bisschen drunter geht, dieser Druck, dass sie so sehr viel tun müssen, damit sich vermeintlich etwas verändert an dem Konsum. Weil sie haben ja gerade sehr anschaulich und gut erklärt, haben ja sehr gut verständlich erklärt, warum das eigentlich eher zu einer Verlängerung des Suchtverhaltens führt. Und vielleicht hilft das ja denen, die das gerade hören und sich selber in einer Co-Abhängigkeit befinden, dabei, da auch mal loszulassen und diesen Druck, den sie vielleicht für sich verspüren, da einspringen zu müssen und helfen zu müssen. Und jetzt fahre ich denjenigen halt mit einem Auto irgendwo hin zur Arbeit früh, weil er seinen Führerschein verloren hat, anstatt dass ich ihn einfach selber loslaufen lasse oder eine MPU machen lasse oder dergleichen, selber in die Verantwortung gehen lasse, dass ich dann ja vielleicht weniger Druck verspüre jetzt an der Stelle gerade, weil es helfen wird.
Und an sich, also ich glaube, es ist ein ganz natürliches Muster, den liebgewordenen Menschen oder Angehörigen helfen zu wollen. Aber natürlich ist das Fahren mitunter auch nur ein kleiner Schritt auf einer langen Leiter. Gerade in dem Kontext von Scham, wie Sie auch sagten, kann ich mir mitunter vorstellen, dass es eben auch in dieser Hinsicht zu einer Verheimlichung gegenüber weiteren kommt. Verstehen Sie, worauf ich hinaus möchte?
Ja. Also der ganze Prozess ist ja im Grunde eine Steigerung, eine immer weitergehende Steigerung des Versuchs, den Betroffenen zu retten, mit all dem, was da an Folgen auf den Betroffenen zukommt, für ihn da zu sein, ihn zu unterstützen. Im Grunde ja, wenn ich mir überlege, was ich alles für meine Kinder tue, die mir ja sehr wichtig sind. Ja, das ist manchmal vielleicht auch nicht mehr in Ordnung. Und kann ich aber für mich sagen, na gut, das ist mein Kind, dafür tue ich das. Und dann stehe ich dazu. Die Frage ist, an welchem Punkt kann ich nicht mehr zu dem stehen, was ich selber tue? Also nicht mehr zu dem stehen, was ich selber tue für mein Kind zum Beispiel oder für den von einer Abhängigkeit betroffenen Menschen. Und die Frage, die können sich viele Angehörige gar nicht stellen. Also die taucht immer mal wieder auf, weil sie es selber ja merken, da stimmt was nicht und es funktioniert überhaupt nicht. Aber im Grunde in der Konsequenz, dass sie dann eventuell auch mal nichts tun, können sie sich diese Frage nicht stellen.
Inwiefern kann denn da Beratung helfen, dass da diese Dynamik aufgebrochen wird?
Ja, also was ich Angehörigen häufig sage, ist, dass ein Perspektivwechsel notwendig ist. Das eine ist, dass ich, wenn ich co-abhängig werde, habe ich den Betroffenen im Sinn und versuche, den zu retten. So im übertragenen Sinne. Und das eine ist, dass ich mein Denken verändern muss an der Stelle, weil ich muss quasi das Undenkbare akzeptieren. dass ich ihn nicht retten kann. In der letzten Konsequenz kann ich den Betroffenen nicht retten, das muss er nämlich selber machen. Und das heißt, ich brauche erstmal gar nichts machen, damit es ihm besser geht. Und das heißt auch, ich muss in Kauf nehmen, dass es schlechter wird. Ich muss im schlimmsten Fall in Kauf nehmen, dass der Betroffene an seiner Abhängigkeitserkrankung stirbt. Und das ist etwas, was sehr, sehr schwer zu akzeptieren ist, weil es betrifft ja vor allem auch Eltern zum Beispiel von abhängig erkrankten Kindern. Und ich habe selber zwei Kinder und kann sagen, also für mich, ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen für mich, als dass eines meiner Kinder stirbe. Und wenn mir dann jemand sagen würde, okay, das musst du aber in Kauf nehmen, da würde ich erstmal großen Abstand nehmen. Aber also jetzt im Rahmen einer Abhängigkeitsentwicklung und der Co-Abhängigkeitsentwicklung ist das ungefähr das Erste, was notwendig ist. Lass es in Kauf nehmen. So bitter das ist.
Ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie gerade benennen. Und das erleben wir auch immer wieder in der Beratung, dass dieser Punkt sehr, sehr schmerzhaft wahrgenommen wird. Aber wenn er angenommen wird und auch dann darauf folgend Veränderungen eintreten im Sinne von, dass nicht alles akzeptiert wird, nicht immer geholfen wird und nicht verdeckt wird und die Scham siegt, wie Sie es mit Scham ausgedrückt haben, dann erlebt man auch einen Wandel des Angehörigen im Beratungsgespräch, so erlebe ich es. Dann geht der Fokus auch mal ein bisschen auf sich selbst und die eigenen Bedürfnisse, die wieder in den Fokus rücken, die ganz lange irrelevant schienen oder keine Bedeutung hatten, weil es so einen großen Raum eingenommen hat, dass ich jemanden habe, der schwer suchtkrank ist. Und ja, ich erlebe das immer als sehr, also als eine schöne Veränderung, wie nehme ich das wahr, oder als eine gewinnbringende Veränderung in demjenigen dann. Das ist ein Prozess, der ja sehr wichtig ist, denke ich.
Und also der Gedanke, der geht da nämlich noch weiter, weil, also wenn ich Angehörigen gegenüber sitze und die das so halbwegs akzeptiert haben, dass sie wirklich, ich sag mal, loslassen müssen, ihr eigenes, die eigene Fürsorge für den anderen auch quasi einstellen können, dann stelle ich gerne die Frage, wer denn eigentlich das Problem hat. Ja, und dann sagen die Angehörigen meist, naja, der Betroffene. Und dann sage ich, ja klar, der hat bestimmt auch ein Problem, aber wenn er das so sehen würde, dann säße er hier und nicht sie. Dann fällt den Angehörigen schon auch auf, naja, okay, ich habe auch ein Problem. Und das ist so dieser Perspektivwechsel, dass ich den Fokus verschiebe vom Betroffenen, was ist sein Problem, wie kann das gelöst werden, auf was ist denn eigentlich mein Problem? Ich nutze gerne Beispiele so aus meinem eigenen Erleben, was jetzt nicht unbedingt mit Abhängigkeit zu tun hat. Also auch, also ich habe jetzt meine Frau im Sinn, die gelegentlich mal ein Glas Wein trinkt, wo ich eher keinen Wein trinke. Und wenn wir dann abends im Bett liegen, dann kann es sein, dass mich ihre Alkoholfahne stört. So, wenn ich jetzt mich co-abhängig verhalten wollte, dann würde ich mich darüber ärgern, dass sie eine Alkoholfahne hat und sagen, ey, das geht nicht. Du kannst doch nicht mit einer Alkoholfahne ins Bett kommen. Was aber in der Situation nichts ändern würde. Sondern da kann ich nur gucken, okay, wir hatten jetzt das Problem. Ich mag den Geruch nicht ertragen. Gut, was kann ich jetzt tun? Also was kann ich jetzt tun, damit ich den Geruch nicht mehr ertragen muss? Und so ähnlich ist das eben bei Angehörigen, dass sie für sich gucken können, was kann ich denn tun, damit es mir gut geht? Die Frage stellen sich Angehörige in dieser Co-Abhängigkeitsentwicklung eben eher nicht. Sie machen sich immer abhängig von den Betroffenen.
Das erklärt ja dann auch so ein bisschen den Namen, ne? Wenn wir sagen Co-Abhängigkeit, dann ist es jetzt vielleicht auch den Zuhörenden gerade klar geworden, warum es so genannt wird. Jetzt würde, glaube ich, an der Stelle ganz gut passen, mal zu schauen, welche Unterstützungsmöglichkeiten denn die Menschen haben, die co-abhängig sind. Also wo können sie sich Hilfe suchen? Was sind Ihrer Erfahrung nach gute Strategien, ja, Handlungsansätze, wenn dieser Perspektivwechsel vollzogen wird in dieser Phase?
Also grundsätzlich denke ich, vor allem die Menschen in meinem Umfeld, denen ich vertrauen kann und denen ich mich auch mit meiner Not offenbaren kann, mit meiner Hilflosigkeit offenbaren kann. Und wenn es erstmal nur ist, dass ich es überhaupt ausspreche. Also meist ist das gesamte Umfeld irgendwie in die Co-Abhängigkeit mit verstrickt und das heißt, alle versuchen irgendwie dann den Fokus auf den Betroffenen zu legen. Aber für einen Angehörigen kann es einfach erstmal auch entlastend sein, wenn ich mal sagen darf, was mich belastet. Ja, und das ist, kann auch genau die, also die Bewältigung des Schamgefühls sein, dass ich einfach mal ausspreche, dass ich mich dafür schäme. Das ist grundsätzlich so eine der ersten Sachen, die ich tun kann. Dann selbstverständlich Suchtberatung, also eine Suchtberatungsstelle aufsuchen, da einen Termin vereinbaren und ins Gespräch gehen, weil Suchtberatungsstellen ja eben nicht nur für Menschen, die konsumieren, sind, sondern eben auch für ihre Angehörigen. Und man eben da aus einer ganz anderen Perspektive auch mal quasi einen Input bekommen kann. Und also was ich gerne empfehle, sind Selbsthilfegruppen. Weil was ich so als Profi, sage ich mal, nicht habe, ist die Erfahrung der eigenen Betroffenheit. Weder als Abhängiger noch als Co-Abhängiger. Und dieser Austausch mit anderen Menschen, denen es ähnlich geht, von denen zu hören, wie die das gemacht haben. Und auch da eben nicht eine co-abhängige Reaktion zu erfahren auf das, was ich schildere, sondern eine konstruktive Reaktion zu erfahren, die tatsächlich auch eine Veränderung mit bewirken kann. Das ist, halte ich für sehr wichtig. Und grundsätzlich da häufig mit der Co-Abhängigkeitsentwicklung in irgendeiner Weise auch ja eine seelische Erkrankung verbunden ist, die dadurch entweder ausgelöst, verursacht wird oder sowieso schon im Ursprung da ist, würde ich immer auch Psychotherapie empfehlen.
Welche weiteren Optionen haben wir denn noch neben den Unterstützungsangeboten, die Sie bereits angesprochen haben?
Im Grunde sind es vor allem die Maßnahmen, sage ich mal, die Dinge, die ich tun kann, damit es mir gut geht, damit ich, also mir fällt so klassischerweise ein, dass ich, wenn ich mich entspannen muss, dass ich mal ein Bad nehme oder dass ich tatsächlich Entspannungstraining lerne, so eine Technik lerne, mit meinen Gedanken mal ganz woanders hingehe, einen kleinen Ausflug mache und mich eben mal nicht mit dem Betroffenen beschäftige. Und vielleicht auch mal mich löse von der Vorstellung, ich muss alles mit dem Betroffenen zusammen machen, ich muss auf den aufpassen, dann kann ich mich vielleicht auch mal mit wem zum Kino verabreden, ohne den Betroffenen. Ja, die Selbstfürsorge, das, was mir gerade wichtig ist, was ich brauche, was mir gut tut, das alles auch wirklich zu tun. Und das klingt ein bisschen rücksichtslos, ist es aber im engeren Sinne nicht, weil wenn ich gut für mich sorge, dann habe ich mehr Kraft. Und dann kann ich das, was zwischen mir und dem Betroffenen notwendig ist, viel besser umsetzen.
Und ich finde auch, dass alles, was Sie gerade genannt haben, die Voraussetzung benötigt, dass ich mich ein Stück weit abgrenze in verschiedenen Bereichen zum Betroffenen selber. Und das könnte man ja auch beispielhaft noch unterlegen mit eben nicht weiter finanziell das zu unterstützen, die Wohnung noch aufrechterhalten, auch wenn sie eigentlich schon 5-mal weg gewesen wäre. Oder indem ich nicht mehr möchte, dass mein alkoholabhängiger Vater mein Kind von der Kita abholt, weil es einfach zu gefährlich ist, dass ein Unfall passiert. Also so Grenzen zu äußern, die signalisieren, ich bin nicht einverstanden mit den Folgen deines Verhaltens und hier sind meine Grenzen, du kannst so weitermachen, aber bis hierhin und nicht weiter für mich. Und dann hat es zur Folge, dass du dann halt das ohne mich irgendwie hinbekommen musst in den Bereichen.
Wobei ich für die Angehörigen immer empfehle, an der Stelle wirklich auch in der Sprache bei sich zu bleiben. Was brauche ich? Also ich habe Angst, also wenn wir an den Großvater denken, der alkoholisiertes Kind aus dem Kindergarten abholt, dann kann ich ich als Vater sagen, du, ich habe Angst, dass was passieren könnte. Und du kannst mir jetzt erzählen, was du willst, aber ich habe einfach Angst. Und weil ich Angst habe, deswegen möchte ich das nicht mehr. Und na klar, gebe ich dir die Chance, mir zu sagen, zeigen, dass ich keine Angst mehr haben brauche. Das werde ich dann spüren. An dir, an deinem Verhalten werde ich spüren, dass ich keine Angst mehr haben brauche.
Wobei gleichzeitig natürlich auch dann das Risiko da ist, was sich jede Person auch bewusst sein muss, dass dann möglicherweise trotzdem keine Veränderungsbereitschaft entsteht. Also dass die Fürsorge für den, der da gerade seine Ängste geäußert hat, nicht ausreichen, um was an meinem Verhalten zu ändern. Und dass das auch schmerzhaft sein kann, das dann zu erfahren. Und dass sich da Menschen auch drauf vorbereiten müssen innerlich, dass das auch ein mögliches Resultat sein kann. Ja.
Ja.
Genau.
Also die Entscheidung, ob der Betroffene an seinem Verhalten was verändert oder nicht, die muss er selber treffen.
Genau, und das ist, denke ich, sehr oft gar nicht so leicht zu akzeptieren, weil doch häufig auch noch Hoffnung mitschwingt, dass quasi ich genug wert bin, dass doch jetzt mal auch was verändert wird. Also ich muss dir doch wichtig genug sein, dass du jetzt bitte was daran änderst. Und ja.
Halt, sage ich
Ja.
an der Stelle, weil
Na, ich meine nur, ich habe versucht, gerade die Perspektive einzunehmen.
ja,
Genau,
aber also
ja.
ich gehe gerade ins Rollenspiel mit Ihnen,
Ja.
weil das genau das, ja, natürlich sollte ich also jetzt meiner Frau, sage ich mal, in meinem Falle wichtig genug sein, dass sie, wenn mich was ganz, ganz stark belastet, dass sie das Verhalten verändert. Aber das Problem ist ja an der Geschichte, dass wir es mit einer Abhängigkeitserkrankung zu tun haben beim Betroffenen. Also der wird ja abhängig von dem, was er da konsumiert.
Genau, und ich meine quasi so ein bisschen gerade dieser Wunsch versus eben der Realität, dass es da oft auch bei den Suchterkrankten nicht diesen Switch gibt im Sinne von, ah, denjenigen stört das, dann verändere ich da jetzt was dran. Ja, nur weil ich das so
Ja.
kommuniziert habe. Und das erlebe ich zumindest in der Beratung oft als einen sehr schmerzhaften Moment für die Betroffenen,
Ja, also
Co-Abhängigen.
ich hätte jetzt beinahe Fäkalsprache benutzt. Also das ist ziemlich übel, ja. Weil das bedeutet, ich muss mich unter Umständen von meinem Ehemann trennen, zum Beispiel. Ja, weil ich das nicht mehr aushalten kann. Er will nichts verändern oder er verändert nichts. Wollen ist vielleicht gar nicht das Thema, sondern er verändert nichts. Und ich kann es nicht mehr ertragen. Und da muss ich halt, da ich ja für mich sorgen muss, muss ich halt gehen. Und das, obwohl ich seit Jahren mit dem Menschen zusammenlebe und eigentlich ja mit dem zufrieden zusammenleben will.
Und eben auch in einer gewissen Abhängigkeit voneinander und zueinander.
Ja, also wer zieht schon gerne aus einer gemeinsamen Wohnung aus? Wenn ich dann mir eine eigene Wohnung nehme, das kostet ein Schweinegeld. Ja, das muss man auch erstmal haben.
Ja, und es sind ja auch Familien, die da eine Rolle spielen. Wenn ich ein
Ja.
Kind mit jemandem zusammen habe oder mein Traum von, jetzt haben wir geheiratet und das, meine Vorstellung von, wie möchte ich mein Leben führen, was für moralische Vorstellungen habe ich und dergleichen. Und das bricht auf, weil das bedeutet, ich muss mich jetzt trennen, weil hier meine Grenzen sind, die ich für mich erkannt habe. Und ich hab eben diese Entscheidung treffen müssen und nichtsdestotrotz wird das, und das ist, glaube ich, auch wichtig für die Zuhörenden gerade, unheimlich schmerzhaft sein, aber es birgt halt die Möglichkeit, dass da dieser Fokus wieder auf den Menschen selber gerichtet wird, durch diese Handlung, durch diese Grenze und durch die im schlimmsten Fall auch dann Trennung von diesen Menschen. Sei es jetzt ja eine räumliche Trennung oder eine soziale Trennung oder ja, eine kommunikative Trennung, das geht mit Schmerz einher, kann aber zu ganz viel Positivem führen, meiner Erfahrung nach.
Auch das, also ich sag mal, der Genesungsprozess, den erlebe ich auch wieder in der Parallele zu dem Genesungsprozess des Betroffenen. Letztendlich geht es ja egal, Also ob ich nur abhängig bin oder Angehöriger eines Betroffenen bin, es geht immer um Lebenszufriedenheit. Das ist so meine Erfahrung aus der Arbeit also mit suchtkranken Menschen. Es geht eigentlich immer um Lebenszufriedenheit, auch für die Angehörigen. Und wenn ich anfange, für meine Lebenszufriedenheit zu sorgen, ja, dann werde ich den Prozess, den ich hinter mir habe, irgendwann auch als einen Gewinn erleben können. Und ich finde, das macht das einfach aus. Das macht das auch aus, wofür es sich lohnt, diesen Kampf mit mir selber auch zu führen, dass ich sage, okay, jetzt setze ich eine Grenze. Und ich wahre diese Grenze, ich halte das ein.
Ich überlege gerade, ob wir noch was haben auf unserer Agenda.
Mich.
Dich, okay, wir haben
Ja.
dich noch auf deiner
Mich würde noch interessieren, wir
Agenda.
waren jetzt so viel beim Thema Liebe und Beziehung und Co-Abhängigkeit in Familien- und Beziehungskontexten, aber ich finde, es lässt sich ja nicht alleine darauf beschränken. Ich meine, Co-Abhängigkeiten können ja auch außerhalb dessen stattfinden. Vielleicht können wir
Ja.
da noch mal drauf eingehen.
Ja, genau. Also da haben Sie vollkommen recht. Im Grunde kann jeder, der irgendwie mit einem Menschen, der eine Abhängigkeitserkrankung entwickelt, zu tun hat, auch eine Co-Abhängigkeit entwickeln. Und das sind eben nicht nur Familienmitglieder, sondern das können auch Nachbarn sein, das können Freunde sein, das können aber auch Arbeitskollegen sein, das können Arbeitgeber sein. Also beispielsweise den Betroffenen, obwohl sie wissen, dass der seine Leistung überhaupt nicht überbringt, aber weil er ja nun mal, was weiß ich, 5 Kinder hat oder sowas, dem die Grenze nicht setzen mögen und also Angst davor haben, den dann vor die Tür zu setzen.
Ja.
Also auch dieses vor die Tür setzen ist wieder die letzte Konsequenz. Bis dahin wäre es ja erstmal dran, den Betroffenen auch anzusprechen und zu sagen, was man selber erlebt. Was man so mitbekommt, wo man auch, ich sag mal, eine Kritik anzusetzen hat als Arbeitgeber meinetwegen. Und das, ach genau, da fällt mir ein Spruch ein, das war so ungefähr eines der ersten, was ich gehört habe, als ich begonnen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Alle sprechen über den Betroffenen, aber also den abhängig erkrankten Menschen, aber niemand mit ihm. Und dieses Verhalten, das finde ich, ist auch sehr typisch für Co-Abhängigkeit. Dass sich die Kollegen im Büro das Maul zerreißen, muss ich mal sagen, über den Betroffenen, der ständig mit Fahne ankommt. Aber niemand sagt ihm, dass wir seine Fahne riechen. Ja, und der denkt, er kann das alles verheimlichen. Und das betrifft auch die Angehörigen mit teilweise. Also jetzt meinetwegen im Arbeitskontext, Kollegen feststellen, okay, der macht seinen Job nicht mehr, aber dem Chef nicht Bescheid sagen, um den zu schützen, zum Beispiel. Und ja, im Grunde da nicht eine klare Grenze gezogen wird und nicht darauf hingewiesen wird, hey, du verhältst dich gerade in einer Art und Weise, die uns nicht gut tut, sondern dadurch, dass ich ihn schütze, dadurch, dass ich seine Arbeit mitmache, ja, letztendlich ich genau den Prozess aber weiter mittrage. Das hatten wir vorhin wieder. Also jetzt meine Erfahrung mit dem Betroffenen ist, also egal aus welchem Grund sie faktisch zu mir in die Beratung kommen, freiwillig kommt niemand. Ja, auch wenn viele sagen, sie seien freiwillig da, aber wirklich freiwillig kommt niemand, weil ich irgendwann in meiner Krankheitsentwicklung immer an einen Punkt stoße, an dem ich feststelle, oh, so geht das aber nicht. Und wenn ich dann Glück habe, dann fange ich an, was zu tun. Dann gehe ich eben in die Beratungsstelle. Aber der Punkt kann, was weiß ich, sein, dass die Partnerin mir sehr deutlich angedroht hat, ey, ich trenne mich, wenn du jetzt weitermachst. Oder der Arbeitgeber mir die zweite Abmahnung gegeben hat. Oder ich den Führerschein losgeworden bin, was mir super peinlich ist. Ja, also solche Erlebnisse, die eine Grenze markieren, die können dazu führen, dass ich mein Verhalten anfange zu verändern.
Und das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Erkenntnisse heute mit. Und ich hoffe, dass das die, die das hier hören, auch so wahrnehmen, dass diese Grenzen der Punkt sind, wo Veränderungen entstehen können und der Wunsch nach Veränderungen entstehen kann. Und dadurch sind die in jeglicher Art von Beziehung sei es jetzt auf Arbeit oder in einer Liebesbeziehung oder freundschaftlichen Beziehung oder dergleichen, so elementar.
Ja.
Genau. Das,
also warum das so ist, also das fällt wahnsinnig schwer, finde ich auch, aber warum das so ist, ist relativ einfach erklärt, wenn ich auf meinem Weg unterwegs bin und es hindert mich gar nichts, dann werde ich meinen Weg, wenn der gerade bequem ist, weitergehen ohne Ende. Beziehungsweise bei einer Abhängigkeitserkrankung schon mit einem vorzeitigen Ende. Aber wenn dann irgendwer sich in den Weg stellt und sagt, hey, hallo, hier kannst du nicht weitergehen, jedenfalls nicht mit mir, ja, dann werde ich mir unter Umständen einen anderen Weg suchen müssen. Ja, weil da geht es ja nicht weiter. Und genau das ist die Chance, dass ich einen neuen Weg finde, der vielleicht auch woanders hinführt. So, ich finde das mit dem Grenzen setzen, das kann man sich wirklich auch bildlich so vornehmen. Was passiert denn, wenn ich eine Grenze setze? Was macht denn der andere dann?
Ich hatte tatsächlich gerade auch so einen Auto im Kopf mit jemandem, mit irgendwie anfangs vielen Menschen, die in dem Auto sitzen, einer fährt und es ist eine gerade Fahrt und zwischendurch kommen Grenzen, sei es jetzt eine richtige Grenze oder eine Ampel, einer steigt aus, dann steigt irgendwann der nächste aus und vielleicht wendet das Auto irgendwann und sammelt die Menschen wieder ein oder nimmt eine andere Fahrt und lernt neue Sachen kennen. Also das ist irgendwie, gerade wo sie gesprochen haben, hat sich bei mir, ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht, so ein Bild aufgemacht, das vielleicht jeder anders in seinem Kopf hat. Aber genau darum geht es ja quasi, dass, wie sie das schon gesagt haben, wenn es immer nur leicht den gleichen Weg geht, dann wird keine Veränderung eintreten. Nur mit Stolpersteinen und mit Dingen, wo ich eben nicht weiterkommen kann, so in meinem Verhalten, wie ich es vorher gemacht habe, wären Veränderungen nur möglicherweise, wird ein Veränderungswille entstehen.
Ja.
Oder ich mache so weiter und fahre am Ende dann da haltlos gegen eine Mauer, was auch dann legitim ist, dann ist das auch meine freie Entscheidung, so zu wählen. Mhm. Nur im besten Fall sitzt dann halt keiner mehr im Auto drin.
Ja, genau. Also da, ja, das passt genau, ja.
Ja. Gibt es denn noch was von Ihrer Seite, Helmers, was wir vielleicht jetzt gar nicht so in dem Gespräch besprochen haben, was Sie sich vielleicht noch notiert haben oder im Kopf haben, was Ihnen ganz wichtig ist, noch hier an unsere Hörenden weiterzutragen?
Also ja, weil das... Also die bezieht sich vor allem eigentlich auf Betroffene, die eine Abhängigkeit entwickeln, aber ich glaube, es gilt für Angehörige genauso. Wenn ich mit den Menschen im Gespräch bin, dann frage ich ganz häufig, wozu wollen sie eigentlich irgendwas verändern? Und das hat den Grund, dass, also wenn ich mit meinem Auto unterwegs bin und mir wird eine Grenze gesetzt, okay, dann muss ich, weil die Grenze da ist, einen Umweg fahren oder woanders lang fahren. Aber die Frage, ja, wo will ich denn eigentlich hin, die habe ich mir möglicherweise gar nicht gestellt. Aber wenn ich mir die stelle, kann ich zum Beispiel an der Stelle, an der mir diese erste Grenze gesetzt wird, schon mal überlegen, will ich eher nach links oder nach rechts ausweichen. Und also ich finde diese Zielstellung, das, wo ich hin will, das ist was ganz Wichtiges, um letztendlich diese ganze Arbeit auch leisten zu können.
Um eine Motivation dafür zu haben, ja, auch diesen schweren Weg gehen zu können.
Ja. Ja. Also der Ausbilder in der KISS-Trainer-Ausbildung, die ich da mitgemacht habe, der sprach von der inneren Mohrrübe, angelehnt an das Bild, wenn ich einem Esel an einer Rote eine Mohrrübe vorhalte, dann wird er sich in Bewegung setzen, um die Mohrrübe zu kriegen. Ja, und was ist so das, was mich in Bewegung setzt? Was ist meine Mohrrübe, die ich unbedingt haben will, damit ich aus quasi meinem Jetzt-Zustand rauskomme und in einen anderen Zustand mich hineinbegebe, den ganzen Aufwand dazu betreibe, mir die Arbeit mache.
Und ich denke, dass diese Mohrrübe ganz individuell ist, je nachdem, wo sich die Menschen gerade in ihrem Leben befinden, an welcher Stelle und was sie für Lebensentwicklungen hatten, wie sie sozialisiert wurden. Aber dass es diese Mohrrübe gibt bei jedem Einzelnen, das bezweifle ich auch nicht. Irgendeine gibt es oder auch viele.
Ja, also die muss ich mal manchmal ein bisschen suchen noch.
Ja, und vielleicht sind sie auch manchmal erst klein, aber auch Baby-Mohrrüben werden irgendwann groß.
Ja, weil, also der Prozess der Entwicklung von Zufriedenheit, der bringt ja mit sich, dass ich auch immer mehr gute Erfahrungen mache mit dem Zustand, den ich nun habe. Also den ich gerade anstrebe und den ich ja auch schon erfahren kann, wenn ich also Zufriedenheit erreichen will. Und dass ich mich überhaupt zufrieden fühle, das motiviert häufig eben auch genau auf dem Weg weiterzumachen. So erlebe ich das bei Klienten hier.
Ja. Ja, Herr Hemmers, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich fand, das war ein
Ja,
sehr
gerne.
kurzweiliges und intensives Gespräch.
Besten Dank Ihnen an der Stelle nochmal von meiner Seite.
Ja, ich danke Ihnen, dass Sie es mir auch zugetraut haben.
Ja, wir haben ganz viel Positives von Ihnen durch unsere neue Beraterin gehört und hat gemeint, das ist der Experte zum Thema Co-Abhängigkeit. Den könnt ihr richtig gut in einem Interview. Und ich glaube, dass da ganz viele Menschen, die uns hören, auch jetzt von profitieren können und im besten Fall ein paar Anregungen bekommen haben, wie sie, sollten sie sich in dieser Lage aktuell befinden, da ein paar Anhaltspunkte bekommen haben, sich da vielleicht ja ein Stück weit rauszuholen, Stellen zu haben, wo sie hingehen können, um eigene Grenzen zu ermitteln, um sie umzusetzen. Und wir hoffen, wir konnten ein bisschen dazu beitragen, dass ja, was ein Prozess in Gang gegangen ist. Ja.
Ja, das hoffe ich auch, genau.
Und ich möchte gerne an der Stelle noch sagen, dass wir eine kleine Podcast-Sommerpause machen werden. Diese Folge quasi läutet dann die Sommerpause ein. Ja, Noah, und du möchtest auch noch was zum Abschied an der Stelle sagen?
Ja, ich danke nochmal und vielen Dank auch, dass ich diesen tollen Einblick in dieses Podcast haben durfte. Ich bin auch nach der Sommerpause leider nicht mehr im Hause.
Ja, aber vielleicht sieht man sich auf anderen Weg nochmal wieder. Ganz viele
Stimmt.
Praktikantinnen der Trops sind am Ende Mitarbeitende der Trops geworden, richtig festangestellt sozusagen. Wir würden uns sehr freuen, nur. Und ja, also Herr Helmers, nochmals vielen Dank. Vielleicht sieht man sich ja auch irgendwann mal noch im Leben. Wir sind ja
Ja,
nicht so
das wäre
weit
schön.
voneinander entfernt. Und wir haben einen Fachtag am 30. September. Vielleicht haben Sie ja Zeit zum Thema Drug-Checking. Kann sich auch jeder bei uns auf der Homepage angucken, was da genau vonstatten gehen wird. Ja, also nochmal danke, Herr Helmers, und wir wünschen Ihnen alles Gute und einen weiteren schönen Sommer.
Viele Grüße
Ja,
nach Leipzig.
Ihnen auch. Vielen Dank.